Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Ja, warte, wie machst du das immer? Hallo alle da draußen?
Genau.
So, da wir offensichtlich Gegensatzwochenende haben, mache ich jetzt einfach mal die Anleitung. Ich bin so müde, weil das ging Samstag los mit ich fahre nach Hannover rein. Hol Leute am Hauptbahnhof ab, dann sind wir in die Markthalle, um das erste Bier zu trinken. Da sind wir zum Stand, wo eigentlich ein Peruaner war. Jetzt ist da aber mittlerweile ein Libanese. Libanesen verkaufen eher selten Bier. Der hat das dann aber tatsächlich von einem anderen Stand geholt. Hat uns wirklich gefragt, ob wir noch Eiswürfel reinhaben wollen. Komischer Typ. Von da aus sind wir in Waterloo Biergarten gegangen. Von da aus auf dem Parkplatz vom Schützenplatz. Haben dann da aus dem Kofferraum Jubis bekommen, sind dann ins Stadion, waren im Stehbereich, S18, ganz oben, oberste Reihe. Das heißt, man musste nur einmal rüberhopsen und war direkt am Bierstand. Dann sind wir wieder zurück zum Parkplatz, Rest vom Jubi trinken, dann Wegbier mitgenommen, da zum Hauptbahnhof, bei Burger King und dann habe ich, glaube ich, noch mal ungefähr gefühlte 8 Stunden mit der S-Bahn Hannover nach Hause gebraucht. Ich habe also gestern den ganzen Tag gebraucht, um irgendwie wieder menschlich zu werden. Und dann konnte ich abends nicht mehr schlafen, weil ich den ganzen Tag geschlafen habe im Prinzip.
Ja, geil. Nachdem du ja offenbar auch nach dem OFC-Motto gelebt hast, 11 Biere und keine Punkte.
So könnte man es nennen, ja.
Kannst du dich denn aber wenigstens noch dran erinnern, dass wir bei uns getroffen haben?
Ja, du standest da irgendwann einfach so, ja. Warum auch immer.
Ja, ja, an deinem Blick in der Fankurve habe ich sehr schnell festgestellt, dass du auf dem Weg zu den 11 Bieren schon deutlich über der Halbzeit warst.
Das kann überhaupt nicht sein.
Sehr niedlich. Und das noch vor dem Spiel. Naja, egal. So, nachdem du die Einleitung ja zur Hälfte schon fertig gemacht hast, sage ich nochmal der guten Form halber. Willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 48. Folge. Wir haben mal wieder einen herrlichen Strauß an blau-weißen auditiven Köstlichkeiten für euch gerupft, geschnitten und gebunden. Hallo David.
Ach du Schande, was ein Satz. Was ein Satz. Ja, hallo Marco. Schön, wie soll ich sagen? Heimsieger.
Absolut Heimsieger. Also so der Start in die Woche hätte ja eigentlich nicht besser sein können, finde ich. Das ist so geil nach so vielen wirklichen Kackspielen. Naja, was heißt, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel jetzt richtig geil war, aber das Ergebnis war halt monstergut. Und 3-0 in Hannover. Yay!
Ich würde nicht mal behaupten, dass wir die bessere Mannschaft waren.
Nee, das nicht. Dazu kommen wir aber gleich noch im Detail. Also wir müssen natürlich vorab schon mal rausschicken, dass das immer ein bisschen doof ist, wenn wir beide im Stadion sind gleichzeitig. Weil, wie ihr selber wisst, wenn man da irgendwo in der Fankurve steht, kann man dem Spiel ja immer nur so ein bisschen sekundär folgen, weil die Dinge, die außenrum so in nächster Umgebung passieren, ja meistens auch schon sehr überwältigend sind.
Also nein. Also so stimmt das eigentlich gar nicht. Du hast sehr konzentriert dieses Spiel geguckt, wie immer. Und ich war wie immer mit allen anderen Menschen um mich rum beschäftigt und mit dem Bier trinken und deshalb habe ich nicht 1 der 3 Tore gesehen.
Das stimmt. Ich habe wirklich versucht und auch ziemlich, also eigentlich stocknüchtern versucht, dem Spiel beizuwohnen. Das ist aber ein bisschen schwierig, wenn aus diesem Fanclub 30 Leute um einen rumstehen, die alle auch nicht mehr so viel vom Spiel mitkriegen und einen dann immer antatschen und anstupsen von hinten und in ihrer überschwänglichen Liebe einen besudeln mit allen möglichen Körperflüssigkeiten. Irgendwann wurde mir auch ein Schmatzer aufgedrückt. Liebe Grüße an denjenigen. Ich glaube, du weißt, wer du bist. Es war sehr, sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Es ist dann auf jeden Fall aufgrund dieser Umstände außenrum gar nicht so einfach, so ein Spiel zu verfolgen. Ich gebe aber mein Bestes.
Ich glaube nicht, dass der das noch weiß. Der war mindestens genauso voll wie ich.
Aber ja, ich glaube auch. Aber ich habe das mit nach Hause genommen, dieses wunderbare Erlebnis. Ich zehre davon bis zum Ende meiner Tage.
Ja, Enrico. Den habe ich auch genutscht. Zweimal sogar. Also, passt schon.
Ja, war auf jeden Fall, also um es abzubinden, es war ein Spiel, ein Wochenende der großen, großen Männerliebe. Es war wirklich schön, hat Spaß gemacht.
Ja, kann man so sagen. Ja.
Genau. Wie der Fußballgott uns diese drei Tore beschert hat und damit auch die drei Punkte, dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte dir noch eine unfassbar geile Geschichte erzählen. Also was heißt unfassbar geil? Aber du weißt ja, dass ich persönlich mich zwar sehr für Spiritualität, Verschwörungstheorien und Religionen interessiere, das meiste davon ja aber überhaupt nicht glaube. Ne? Aber ich finde es einfach lustig. Ich mag das wirklich. Also wenn es im Chaos endet, in der Apokalypse, dann bin ich definitiv irgendwie immer mit so einem gaffenden Blick dabei und höre mir jede Theorie gerne an. So war es dann auch neulich. Was heißt neulich? Es war gestern. Wir haben hier zu Hause, also meine Family, ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Die geht öfter mal auf den Flohmarkt und wenn dann die Sachen nicht verkauft werden, bringen sie mit zurück und sortieren dann aus, was sie nochmal mitschleppen beziehungsweise was sie dann entsorgen. Ich hatte auf jeden Fall irgendwann eine große Tüte mit Murmeln in der Hand. Und eine Murmel da drin, die war so eine große durchsichtige Murmel, die in Form eines Globus war. Also war außenrum quasi die Weltkugel aufgezeichnet. Ne? Das sah sehr schön aus. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich habe doch im Wohnzimmer einen großen Alien auf der Fensterbank zu stehen. Und der hatte bislang, also er hält eine Hand so auf und der hatte da so ein Orb drin zu liegen. Ne? Den habe ich schon ziemlich lange. Jedenfalls habe ich dann diese Kugel, also diese Erdkugel dann in diese Hand gelegt. Hab das dann auch schon wieder völlig vergessen und dann gestern Abend am Esstisch sitzen wir da so und dann entdeckt meine Family das mit dieser Weltkugel und dann fangen sie an zu lachen und singen plötzlich, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt. Oh Gott. Kennst du diesen Song?
Ja, den kenn ich.
Das ist ja irgendwie so ein, weiß ich, so ein Kirchenlied oder irgendwie sowas, ne?
Ja, ja. Oh Gott, ey.
Also es ist auf jeden Fall, glaube ich,
Was erwartet man? Die einen hat dich geheiratet, die anderen hast du erzogen. Also,
das hast du recht. Ich habe mir auf jeden Fall, als ich dann mit dem Lachen fertig war, habe ich mir überlegt, eigentlich geil, das wäre auch mal was für die Ostkurve, wenn man das ein bisschen umtextet, ne? Dann könnte man auch einfach mal so singen, er hält den Toni Leistner in seiner Hand, er hält den Marton Dardai in seiner Hand, er hält die Viererkette. In seiner Hand, er hält die Gegentore und den Spielaufbau in seiner Hand.
Kevin Cesar. Yay.
Ja, genau. Das ist geil. Naja, aber was wollte ich jetzt eigentlich erzählen?
Ist egal. Ach,
weiß nicht, mein Gehirn ist wieder in irgendwelche Windungen abgebaut. Macht ja nichts. Wollen wir gleich mit der Verschwörungstheorie am Ende starten oder sollen wir erst Hertha machen?
Dass Hertha in Hannover gewonnen hat, ist nicht Verschwörung genug.
Naja, gut, hast du auch wieder recht. Möchtest du jemanden grüßen?
Aus Hannover?
Du hast ja ein paar Leute getroffen. Ich weiß halt nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst.
Vielleicht möchte ich die Leute grüßen, die ich nicht getroffen habe. Das wären vor allem Biene, Daniel. Ah, nee, Daniel habe ich noch getroffen.
Ja, Den hast du noch getroffen.
Also vor allem die Biene. Die Biene müssen wir immer grüßen. Und ach so, André aus Kiel, den habe ich auch noch verpasst. Dem habe ich ja Tickets besorgt. Das hat leider auch nicht geklappt. Hertha Crew North, die habe ich kurz gesehen. Und ja, Rest habe ich schon wieder vergessen. Menschen. Also, fühlt euch alle gegrüßt und geherzt und geknutscht und ich weiß nicht was.
Hast du Andreas aus Zeven getroffen?
Der war im Stadion?
Ich bin der Meinung, er hat dir sogar geschrieben. Er hat dir auf irgendeinem Medium geschrieben und dir seine Blocknummer mitgeteilt.
Ja, kann sein, vielleicht, weiß ich nicht mehr. Ich bin froh, dass ich irgendwie nach Hause gekommen bin.
Also
morgens um 3.
Genau, also ich will das nochmal kurz hier klarstellen. Ne? Wenn man uns beide gemeinsam bei einem Auswärtsspiel oder auch beim Heimspiel treffen sollte, dann ist es meistens so, dass David, ist ja der freundliche von uns beiden Zeitgenossen, der ist aber meistens in einem Zustand, in dem er die Leute besser zweimal trifft. Einmal während des Spiels und vielleicht nochmal einen Tag später, wo er ein bisschen runtergekocht ist. Bei mir ist es so, wenn ich die Leute treffe, dann bin ich meistens noch relativ nüchtern, also so wie jetzt auch am Samstag, ne? Ich erkenne die Leute aber nicht so gut, weil ich habe so, wie soll ich sagen, man nennt das, glaube ich, gesichtsblind, richtig?
Mhm.
Ich muss die Leute ein paar Mal sehen, um sie zu erkennen. Das meine ich dann nicht böse. Also wenn das so ist und ihr euch dann wundert, dann tut mir das wirklich leid. Nehmt es nicht persönlich. Ich frage mich auch manchmal morgens in den Spiegel, wer ist der Typ? In den Spiegel gucken.
Ja, das Gefühl kenne ich.
Naja, so. Ja. Genug gescherzt.
Ja, nee, von den Hannoveranern möchte ich keinen grüßen, weil wir haben gewonnen, ihr nicht.
Yeah. Nee. Wir haben noch einen Elefanten im Raum, den würde ich gerne mal ansprechen, David. Bevor wir uns gleich richtig in die Siegerstimmung nochmal reinfühlen und unsere Mannschaft nochmal richtig hochleben lassen. Wir waren ja nun in Block S17, also Stehbereich. Waren wir nicht 17, 18? Naja, sei es drum. Auf jeden Fall. 18. Gut, danke. In dem Block, in dem wir standen, war ja tatsächlich auch der Notfalleinsatz.
Richtig, der war quasi ein Treppenabgang weiter. Also das müsste dann der 17 gewesen sein.
Der war doch direkt unter uns.
Ja, gut, ja. Ja, aber die Sunnis, also
die Sunnis sind Leute, rechts von uns war, runter, aber der Einsatz war direkt unter uns, 20 Reihen vor uns, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also es geht ja wie immer am Block linkste Treppe lang und rechte Treppe lang und wir standen halt eher an der linken Treppe und die Sunnis sind an der rechten Treppe runter.
Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr gespenstische Szene, ne? Weil halt dann doch wirklich der Support natürlich sofort beendet war bei uns in der Kurve, die Hannoveraner, also Hut ab, Grüße an die Jungs auf der anderen Seite, die auch sofort aufgehört haben, damit man irgendwie die Rettungskräfte relativ schnell an den Einsatz, das Verunfallten, also rufen kann. Das war wirklich eigentlich ganz gut oder das war definitiv gut. Ich fand es aber wirklich sehr gespenstisch, weil Juri und Jannis, ne, die waren ja auch mit uns im Stadion, die waren halt weiter unten und wie ich im Nachhinein dann erfahren habe, waren die tatsächlich nur 2 Reihen vor der Gesamtsituation und haben das halt alles wirklich auch gesehen, ne? Und wie man dann eben natürlich auch als Papa so ist, man macht sich natürlich in dem Moment ganz schöne Sorgen, weil ich wusste nur, die Jungs sind da irgendwo unten. Aber du weißt halt dann natürlich nicht, du hast das Creepen hinten einfach irgendwie so richtig schlechte Gedanken hoch. So, ne? Hast du irgendwas jetzt gehört oder gelesen irgendwo, wie es dem Herr Thaner, der da einen Herzstillstand hatte, wie es dem geht?
Der liegt wohl noch in Hannover auf der Intensivstation.
Okay. Und die Aussichten?
Den mussten sie wohl mehr als einmal reanimiert und also angeblich hat sein Vater geschrieben und meinte, er wäre irgendwie 8 Minuten tot gewesen. Das ist schon, ich glaube, ab 5 Minuten gibt es dann bleibende Hirnschäden. Wie gesagt, also ich weiß, dass sie mehrfach reanimieren mussten und ihn dann nach Hannover ins Krankenhaus gebracht haben. Aber ich befürchte, da werden zumindest Schäden überbleiben.
Ja, also wir haben ja heute auch im OFC-Chat, haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen und wir haben ja einen an dieser Stelle, sei ja gegrüßt, Jan, liebe Grüße von uns aus, du hast da so ein bisschen Licht ins Dunkel für uns gebracht, für uns komplette Laien, die wir ja alle eigentlich unseren Erste-Hilfe-Kurs teilweise sehr lange in der grauen Vorzeit her haben, als man den Führerschein gemacht hat in der grauen Pappe. Und du hast uns mal erklärt, irgendwie, weil du machst das als Notfallsanitäter hauptberuflich, beziehungsweise bist du jetzt Berufsschullehrer, genau in dem Bereich. Und du hast uns mal erklärt, was da eigentlich alles so passiert und wie kritisch so eine Situation eigentlich ist. Das ist wirklich gruselig. David, du hast es ja gerade schon gesagt. Eigentlich muss man innerhalb von 5 Minuten da schon handeln und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen haben, ne?
Naja, denn nach 5 Minuten ist es vorbei. Also im Prinzip musst du sofort.
Ja.
Ne?
Genau, im Schnitt, sagte Jan, brauchen die Rettungsmittel oft zwischen 8 und 15 Minuten zum Einsatzort. Das ist natürlich, es hört sich wahnsinnig schnell an, aber es ist halt in solchen Momenten eigentlich viel zu lang. Ja, dauert viel zu lang.
Zu lang,
genau. Was ich sehr krass fand, war, ja, alle waren aufgeregt und natürlich so eine ganze Fankurve ist ja auch stark alkoholisiert, ne?
Mhm.
Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das grundsätzlich gut ist, wenn immer alle super Hacke sind oder nicht. Aber in diesem Fall war es natürlich auch echt ein bisschen schwierig, weil was wir da aus unserer Ecke natürlich auch gesehen haben, ist, dass, sagen wir mal, etwas wortlautere Herr Thaner dann doch auch ziemlich ich will nicht sagen übergriffig, aber sehr, sehr laut in fast schon so einer Art, ja, will ich es aggressiv nennen, aber in einer Stimmung waren, die vielleicht es den Rettungskräften auch gar nicht so einfach machen, sich da durchzusetzen und da runterzurennen. Ne? Und da weiß ich nicht, ob man das vielleicht in der Zukunft vielleicht noch ein bisschen anders handhaben sollte, weil ich kann mir vorstellen, dass man als Notarzt oder auch als Rettungssanitäter selber, der vielleicht solche Situationen nicht allzu oft hat, weil, wie wir heute auch gelernt haben, sind das ja oft Ehrenamtliche, die das machen bei solchen Spielen. Jedenfalls ist es denn so, dass wenn du dann auch noch angeschrien wirst die ganze Zeit, wird das die Situation vermutlich nur noch mehr eskalieren, als es die Situation deeskaliert.
Naja, also kurz gesagt, einigen Klappsporten da, Entschuldigung, anders kann man es nicht sagen, waren die Sannis zu langsam und deshalb haben sie die Sannis angepöbelt.
Ja.
Und dadurch hat das Ganze noch mal also mindestens eine halbe Minute länger gedauert. Hat jetzt was gebracht? Ja, dass das vielleicht genau die halbe Minute ist, die dem armen Mann jetzt fehlt.
Ja, 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 genau. Was wollte ich jetzt noch erzählen?
Ach so, ja, man kann dazu noch mal sagen, wir haben jetzt als Fanclub beschlossen, dass wir wahrscheinlich zur Weihnachtsfeier oder so mal so einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs machen. Weil Jan hat ja Ahnung, Jan sagt uns da, was wir alles falsch machen und auf wie viele Arten wir den Gummipuppenkollegen dann umbringen. Aber so eine Kurzauffrischung, wo jeder einmal reanimieren darf, werden wir dann machen. Und das schätze mal, werden wir dann auch regelmäßig einmal im Jahr oder sowas machen.
Also ich denke, um die Wichtigkeit noch mal anzuleiten. Ich sagte ja gerade schon, oder du hast es ja noch mal bestätigt, wir haben ja alle nur noch, also jeder von uns, auch ihr da draußen sicherlich, die allermeisten haben einfach das allermeiste von dieser ganzen Thematik. Wie funktioniert so eine stabile Seitenlage? Wie funktioniert es überhaupt, dass ich überhaupt erstmal mitkriege oder erstmal überprüfen kann, dass jemand da quasi nicht mehr ansprechbar ist und vielleicht auch das Herz ausgesetzt hat? Das sind ja alles Sachen, das weiß man doch im Grunde genommen gar nicht mehr so. Und deshalb ist es, weil wir ja alle irgendwie auch nicht jünger werden und auch durch den Lifestyle, den ja viele von uns führen, sicherlich die Fallzahlen da noch steigen werden, macht das sicherlich Sinn, wenn man das alles nochmal auffrischt. Und so werden wir das eben im OFC jetzt machen. Und vielleicht, wenn ihr das hört, in euren OFCs, vielleicht macht ihr das einfach auch oder setzt euch das auf die Agenda. Wir haben nämlich heute uns tatsächlich schon den Jahresbericht 2024 zur außerklinischen Reanimation reingepfiffen. Und was ich wirklich sehr, sehr erschreckend fand, war, ne, dass überhaupt nur 30% der Reanimierten überhaupt nur ein Krankenhaus in einem Zustand erreichen, wo sie dann einen wiederhergestellten Spontankreislauf zurückerlangt haben. Sprich, wo wieder irgendwie so Herzschlag oder sowas in der Richtung ist. Und von denen sind das dann am Ende nur noch tatsächlich 11%, die überhaupt das Krankenhaus wieder lebend verlassen. Zeigt also auch, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir da echt alle irgendwie gucken müssen, dass wir uns da gegenseitig helfen in so einer Fankurve. Gerade da, wo man ja eigentlich schnell helfen kann.
Das hat Jan dann auch ganz gut erklärt. Das ist besonders in Deutschland sind diese Zahlen sehr hoch beziehungsweise sehr niedrig, weil einfach viele Laien keine Ahnung haben, wie sie richtig reanimieren. Also wir machen keinen komplett Erste-Hilfe-Kurs, sondern quasi die ein, zwei häufigsten, wichtigsten Sachen, unter anderem Herz-Kreislauf-Massage oder wie das heißt, Entschuldigung, Jan. Tut mir leid, schlag mich nicht. Und das einfach daran liegt, dass die meisten Leute da A, keine Ahnung haben, wie machen sie es richtig und B, sich nicht trauen. Weil Deutschland ist ja immer, was ist, wenn ich dem weh tue? Mhm. Wer haftet genau dann? Welche Versicherung bezahlt? Das ist ja immer wieder typisch deutsch, ne?
Genau.
Deshalb haben sie sich ja vor ein paar Jahren mal geändert, dass du wirklich nur noch Notruf rufen musst und dann ist es schon keine unterlassene Hilfeleistung mehr.
Mhm.
Dann brichst du ihm halt ein paar Rippen hier und dafür lebt der Kerl halt noch.
Genau.
Also, aber das ist so typisch deutsch. Nein, dann breche ich ihm eine Rippe und dann werde ich verklagt.
Ja, ja, genau. Aber nochmal, also was wir auch heute gelernt haben, ist, dass ja die Zahl der Menschen, die in Deutschland nach Verkehrsunfällen ums Leben kommen, die lag irgendwie 2023 bei 2839. Demgegenüber stehen dann aber tatsächlich 64.000 Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Mhm. Das ist ja nicht gerade wenig, muss man ja mal ehrlich sagen.
Nee.
Naja, zurück zu dem Herr Thana. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen von hier aus. Alles Gute. Wir hoffen, dass du irgendwie hoffentlich einigermaßen gesund, soweit man das irgendwie so überschauen kann, zurückkommst, dass du das überlebst. Dir und deiner Familie nur das Beste von hier aus.
Genau. Und nochmal großes Dankeschön an die Hannoveraner, weil die haben ja wirklich auch sofort Absolut. Den Support eingestellt und sie haben ihn auch nicht wieder aufgenommen.
Genau. So, ist jetzt irgendwie immer ein bisschen blöde von so einem Thema, das ja echt super wichtig ist, aber wieder zurückzukommen zu der typischen bierseligen Blödelei, die wir
zu anderen Themen, die auch richtig wichtig genau. sind.
Deshalb will ich es mal ein bisschen anteasen. David, du alter Europameister, lass uns mal weitermachen. Nee, über Basketball wollen wir jetzt nicht sprechen, keine Sorge.
Das ist kein Sport für mich. Entschuldigung, es ist kein Sport. Da stehen einfach nur 5 Typen im Kreis und werfen abwechselnd auf so einen Korb. Das ist für mich kein Sport. Tut mir leid.
Ich habe das gestern Abend geguckt. Ich wurde zwangsverpflichtet, das zu gucken. Habe auch festgestellt, dass das auch für mich nicht so wirklich was ist. Ich verstehe es auch relativ wenig. Das ist so ein bisschen wie bei Handball, weißt du? Die könnten das im Grunde genommen auch auf die Hälfte des Feldes spielen, weil in der Mitte des Feldes passiert ja eigentlich immer nichts. Man rennt ja, wenn man den Ball hat, auf die andere Seite des Feldes, vor das andere Tor oder unter den anderen Korb und dann steht man da rum und passt sich gegenseitig hin und her und dann geht er entweder rein oder der Verteidiger kriegt den Ball und dann rennen sie in die andere Richtung.
Ja, das so, bei Eishockey ist ja auch so ungefähr, aber bei Handball und bei Eishockey erkenne ich wenigstens noch ansatzweise irgendwo die Taktik oder was auch immer. Basketball ist einfach.
Naja, also wir fühlen uns natürlich wahnsinnig stolz auch, ne? Wie jeder Deutsche jetzt heute sicherlich aufgewacht ist und gesagt hat,
genau, ja, geil, wir haben was geleistet, deshalb sind wir Europameister.
So sieht das aus. Ich bin wieder was wert, ich bin Europameister.
Und Weltmeister. Die sind doch auch amtierender Weltmeister.
Stimmt, hast du recht. Hast du absolut recht. So, weißt du, was ich dir glaube ich auch doch, habe ich dir schon erzählt? Nein, weil wir kommen jetzt mal langsam zu dem Hannover-Spiel. Die Geschichte muss ich jetzt auch noch erzählen. Und zwar, du weißt ja, ich wollte ja ursprünglich mit dem Auto dahin fahren, richtig?
Richtig.
Ja, so, es war denn so, ich hatte mich denn ja mit 2 anderen aus dem Fanclub zusammengetan, plus halt meine Jungs hinten drin, ne, dass wir mit dem Auto dahin gondeln, ist ja jetzt nicht so weit von uns, 1,5 Stunden roundabout. Kurz vor Abfahrt erreichte mich dann die Meldung, dass die anderen beiden wohl doch nicht mitfahren werden. Ich habe also in Windeseile, ne, und du weißt ja, wie gerne und wie oft ich Bahn fahre, habe ich die Deutsche Bahn-App aufgemacht. Habe mir eine Zugverbindung gesucht, mit der ich sofort nach Hannover fahren kann, weil ich dann keine Lust hatte, quasi als alleiniger Erwachsener so weit zu fahren. Habe mir ein Ticket gekauft, habe bezahlt per PayPal und habe ungefähr 33 Nanosekunden, nachdem ich auf Bezahlen gedrückt habe, habe ich die schöne Benachrichtigung bekommen, dass die Verbindung nicht mehr fahrbar ist. Und da hatte ich wirklich gerade erst auf Bezahlen gedrückt. Und vorher hieß es, das wäre alles überhaupt kein Problem. Dann habe ich gesehen, dass da irgendwo eine Zugverspätung ist in einem dieser ganzen Metronome, weshalb man den Anschlussmetronome irgendwo bei Uelzen irgendwie nicht mehr bekommen würde. Und ich solle mir doch eine andere Verbindung aussuchen. Dann habe ich geguckt, was denn die anderen Verbindungen sein sollten. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich mir so ein richtig geiles Ticket für 49 Euro ausgesucht habe. Das hieß irgendwie, weiß ich nicht, Schau ins Land, Reise durchs Land.
Quer durchs Land.
Danke, quer durchs Land. Ticket.
Und also kurzer Einschub für alle, die das noch nicht verstanden haben. Marco und die Deutsche Bahn ist so ungefähr wie eure 98-jährige Urgroßmutter und Snapchat.
Wenn ich nur ins Nachbarkaff fahren will mit der Bahn, dann rufe ich meistens David an und frage ich, was ich machen muss. Ja, so ist es tatsächlich.
Ja, genau.
Eigentlich immer überall das Auto hin. Naja, jedenfalls habe ich dann versucht, wir standen dann schon am Bahnhof, ne, habe ich dann versucht, mir irgendeine Alternativroute rauszusuchen. Da war aber überall dann ICE mit drin, ne? Und das darf ich dann mit diesem über die Welt Abo-Ticket irgendwie gar nicht benutzen.
Nein.
Was habe ich gemacht? Ich habe denen einen imaginären Stinkefinger gezeigt, habe mich ins Auto gesetzt und bin dann mit dem Auto dahin gefahren.
Ja, man sieht, dass du keine Bahn fährst. Keine Resilienz mehr, die Jugend von heute. Keine Resilienz mehr.
Nee, überhaupt nicht. Das möchte ich ja. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand von der Bahn zuhört.
Ja,
einen kenne ich. Aber es ist eine absolute. Ja, okay, alles klar. Ja, du hast recht. Es ist eine absolute Frechheit, dass diese App so aufgezogen ist, dass sie einen richtig verarscht. Ich meine, wie kann das sein? Dass sie einen so richtig ankobern, weißt du, wie so eine, ja, Bordsteinschwalbe hört sich jetzt hart an, ne? Aber du weißt, was ich meine. Wie auf dem Hamburger Kiez irgendwie, auf dem Albersplatz, da wirst du auch irgendwie schön angelächelt von den Mädels, ne? Und hinten raus sollst du dann teuer bezahlen, so nach dem Motto. So ist es da halt auch. Nur, dass man da bezahlt, also bei der Bahn jetzt, und dann überhaupt keine Gegenleistung kriegt. Ich meine, was soll das?
Zur Verteidigung der Deutschen Bahn, ja? Mhm. Wenn die eine Bordsteinschwalbe ist, mhm, dann ist das Unternehmen Metronom quasi die zahnlose rumänische, ich will es nicht weiter ausführen, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das Unternehmen Metronom ist tatsächlich in Sachen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit schlimmer als die Deutsche Bahn. Das ist wirklich das allerletzte.
Ja, aber was ist das für ein Geschäftsprinzip? Also um in diesem Beispiel zu bleiben, wenn die Zahnlose mich wenigstens dann mit ihrem unzulässigen Zahnstatus anlächelt, dann sage ich, na gut, war vielleicht die 49 Euro nicht wert, aber ich freue mich trotzdem. Wenn aber die der Metronom mir für 49 Euro einfach gar nichts bietet und mir dann auch keinen riesengroßen Button dahin sortiert, wo ich dann einfach draufdrücken kann, weil ich habe ja gerade erst vor mittlerweile, weiß ich nicht, 22 Sekunden die Transaktion bestätigt, wo ich das dann canceln kann und die Kohle zurückkriege und von diesem Ticket zurücktreten kann, dann fühle ich mich verarscht. Das machen die absichtlich, weil die wissen, dass da viele Leute, so wie ich, die Mobilitätswende sowieso nicht überleben werden und deshalb da völlig aufgeschmissen sind.
Naja, das Problem ist halt, das Quer durchs Land-Ticket ist ja kein Einzelfahrschein, sondern ich fahre den ganzen Tag. Und dementsprechend musst du es ja nicht stornieren, weil du kommst ja sowieso und kannst ja einfach einen Zug später nehmen.
Ja, aber dann wäre ich nicht mehr pünktlich beim Spiel gewesen.
Das ist ja dein Problem und nicht das vom Metronom.
Ich bin jetzt jedenfalls gespannt, ob ich die Kohle wenigstens zurückkriege. Der liebe René, liebe Grüße an dich. Der hat wenigstens in der Fankurve, in seinem Brausebrand, mich noch durchgelotst bis zu dem Regressformular, wo ich zumindest Beschwerde einreichen kann, in der Hoffnung darauf, dass mir die Kohle zurücküberwiesen wird. Hat mir die Bahn noch bestätigt, dass es eingegangen ist, aber Geld werde ich da bestimmt nie sehen.
Doch. Da sind sie immer relativ fix. Ist die Frage, wie viel du kriegst, aber kriegen tust du was. Das ist tatsächlich so ziemlich das Einzige, was funktioniert. Kann ein paar Wochen dauern, aber das funktioniert. Ja, ist so.
Ja, naja, gut. So, jetzt kommen wir mal zu Hannover. Und wo ich gerade schon so schön am Ranten bin, ne? In Hannover, wenn du da mit dem Auto ankommst, bist du da schon mal mit dem Auto reingefahren?
Ich fahre so wenig wie möglich nach Hannover rein und nein, nicht mit dem Auto.
Wenn du da die Hamsti-Bamsti-Arena eingibst, ne, in dein Navi, dann stehst du aber unter Garantie auf der falschen Seite von diesem Kackstadion und zwar irgendwie auf der anderen Seite dieses Maschsees oder wie er auch immer heißt. Wer baut, also welcher Geisteskranke baut denn einen künstlichen See an so ein Stadion ran?
Naja, die Hannoveraner?
Ja, das muss man direkt das Ding direkt zuschütten, asphaltieren und zu einem Parkplatz machen. Weil wenn ich mir angucke, dass der Hauptparkplatz, den die dann da avisieren, ist dann der Schützenplatz, wo du dann von da, wo wir angekommen sind, ne, also fährst du ja zu dem Google-Punkt.
Da, wo wir standen und aus dem Kofferraum Bier getrunken haben.
Genau. So, und dann fährst du da außen rum, brauchst da irgendwie 45 Minuten, die sind ja nicht ganz dicht. Und dann stehst du auf dem Schützenplatz und von dem Ding wieder runterzukommen, weil man fährt nur durch ein so ein kleines Tor durch. Und dann sind da, weiß ich nicht, 7000 Autos und alle fahren nach dem Spiel durch dieses kleine Türchen wieder zurück. Also ich habe ungefähr auch noch eine weitere Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt nach dem Spiel vom Parkplatz wieder an dieses Tor ranzukommen. Das kannst du ja keinem anbieten.
Da warst du nicht alleine. Ja. Man muss dazu allerdings auch sagen, es gibt keinen getrennten Gäste- und Heimbereich, zumindest nicht auf dem Parkplatz. Da parken einfach alle.
Ja, das möchte ich wenigstens positiv unterstreichen.
Da wollte ich gerade hin. Ja. Also wenn Hertha nach Hannover kommt, dann gibt's keinen Stress. Also klar, irgendwer trifft wieder irgendwen, wo es dann, aber im Grundsatz gibt es da einfach keinen Stress. Es ist einfach entspannt. Es sitzen alle durcheinander, jeder trinkt sein Bierchen und alles ist gut.
Ja, das
also
stimmt.
Wirklich absolut gar kein Problem.
Definitiv. Also als ich das dann da gesehen habe, wir sind dann da ausgestiegen, ne, zu viert und ich hatte natürlich, weil ich ja wieder dachte, na gut, du kommst ja wahrscheinlich irgendwo an, wo du dann direkt mit den anderen Hertanern parkst und so weiter, hatte natürlich irgendwie wieder so ein OFC-Pulli an, also so ein Ding, was dir mal irgendwo in Kopenhagen entwendet wurde.
Das war ein T-Shirt.
Oder ein T-Shirt. Auf jeden Fall gab es überhaupt keine Probleme. Also Hut ab.
Scheiß SV.
Hut ab an alle Hannoveraner, dass die da so soft sind. Fand ich bemerkenswert gut. Was ich auch sehr geil fand, war, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Warte mal ab, bis die Braunschweiger kommen. Ich glaube, das ist ein bisschen anders.
Ja, gut, das mag durchaus sein. Was ich aber sehr geil fand, war die Aktion von unseren Ultras mit den weißen T-Shirts. Die gefallen mir nämlich sehr, sehr gut. Du hast ja auch eins abbekommen, ne?
Ich habe auch eins abbekommen, habe das dann über meinen Hoodie drüber gezogen und anscheinend ist meine mein Oberarmumfang zu groß. Also da ist schon eine Naht, hat begonnen sich zu lösen.
Du weißt aber, wie das mit so einem Kräfteverhältnis ist. Es ist wie bei Flüssen. Im Delta geht die Luzi ab. Delta ist bei dir ja quasi in der Bauchregion. Da baut sich die Spannung auf und das überträgt sich oben bis in die Achselnaht.
Was möchtest du mir damit sagen?
Gar nichts.
Besser ist.
Nur weil du hier mit deinen Bizeps rumflexst.
Das ist so, was kann ich dafür, wenn da die Naht aufgeht?
Naja, Schwamm drüber. Ich wollte trotzdem sagen, dass mir das Design dieses T-Shirts sehr gut gefällt. Und das heißt schon was, weil ich normalerweise weiße T-Shirts überhaupt nicht gerne trage. Weil ich finde weiße T-Shirts, man sieht irgendwie immer komisch aus. Und die allermeisten Leute sehen in weißen T-Shirts einfach nicht gut aus. Auch wenn ich weiß, dass das gerade so ein bisschen angesagt ist. Aber es sieht einfach mit der modischen Brille drauf geguckt, mit der Ralf-Lauren-Brille drauf geguckt, muss ich leider sagen, sieht eigentlich normalerweise nicht so schön aus. Dieses T-Shirt erinnert mich aber stark an so eine Pizzeria. Weißt du, wenn du so als Pizzabäcker dann stehst, hast du da, wo die denn so ihren Pizzaofen vorne auf der Brust haben, es steht jetzt Hertha BSC in einer wirklich schönen Schrift. Nennt man das Font oder Font eigentlich, die Schriftart? Font?
Beides, würde ich sagen.
Ja, gut, egal. Auf jeden Fall, die Schriftart gefällt mir sehr gut. Das ist so ein bisschen bubbelig, würde ich sagen. Und hinten drauf steht ein Sportclub unserer Stadt und die große Fahne drauf. Das sieht wirklich gut aus. Haben sie schön designt, gefällt mir sehr gut. Und preislich, 15 Euro, kann man auch nicht meckern, finde ich.
Nö, und ich finde schon irgendwen, der mir das ordentlich näht und dann ist gut. Also, klar, ich kann auch mit Nadel und Faden kann ich auch zur Hand nehmen, ist logisch. Aber jemand, der eine Nähmaschine hat und das nochmal ordentlich zusammennäht, meine ich.
Ja, gut.
Und dann werde ich das auch so tagsüber im Allgemeinen in dieser Stadt, die im Hannoveraner Einzugsgebiet liegt und jetzt mir gehört, weil wir haben ja gewonnen, 3-0, werde ich das auch tragen.
Ja, das ist auch gut. Da bin ich aber gespannt. So, Spiel. Wir haben es schon gesagt, wir haben beide eigentlich nur die Sicht aus der Kurve auf dieses Spiel. Ist heute dann wohl ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich versucht und jetzt auch bis zu unserem wöchentlichen Aufnahmetermin immer wieder drauf geklickt. Ich bin ja Sky Wow Kunde und normalerweise kann man sich eigentlich ungefähr eine Stunde nach Fall ist dann eher es ist Sky Boo, aber eine Stunde nach Ende des Spiels kann man sich normalerweise das Spiel in voller Länge on demand im Real Life abgucken. Man kann auch heute schon die ganzen Spiele, die Sonntag noch stattgefunden haben. Du kannst wirklich alles angucken, kannst auch die alten Hertha Spiele alle angucken, aber dieses Spiel gegen Hannover wird da irgendwie nicht hochgeladen. Ich weiß nicht, wieso. Ist wahrscheinlich irgendeine rechte Geschichte, weil das ja irgendwie so ein
Topspiel ist. Ja, weil es Topspiel ist. Weil das ist ja auch bei RTL oder so lief.
Ja. Naja, gut. Das heißt, wir müssen.
Es läuft auf Sky Donnerstag um 8, glaube ich.
Ja, Donnerstag um 8 nützt mir das nichts mehr. Das ist so ein bisschen Adenauer-mäßig. Was nutzt mir mein Geschwätz von gestern? Da brauche ich das nicht mehr anzugucken. Aber wir können also jetzt im Grunde genommen nur noch anekdotisch darüber berichten, was wir da gesehen haben. Wir sind gestartet mit einer Viererkette.
Nein, kann gar nicht sein, sowas passiert nicht.
Doch, war so.
Das Links muss ein Versehen sein.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich glaube, es war dessen geschuldet, dass wir so viele Verletzte hatten und weil wahrscheinlich auch gerade, sagen wir, diese Defensivachse mit Marton Dardai und Toni Leistner, die haben irgendwas gegen Leitl in der Hand. Jedenfalls standen die beide als Innenverteidiger auf dem Feld, umringt von Seevolk links und Eitschberger rechts. Und um es vorwegzunehmen, die haben das wieder erwartend gut gemacht, hätte ich nicht gedacht. Also es war ja so ein Spiel, wo man im Vorhinein schon wusste, da wird gar nichts bei rumkommen. Ich sagte, ich weiß gar nicht, ich glaube, zu irgendwem sagte ich, zu Marek oder was, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall zu irgendwem meinte ich so, ey, das ist so ein bisschen wie damals, weißt du, als wir in der Relegation nach Hamburg gefahren sind, im Rückspiel, wo auch keiner ein Pfifferling noch auf die, den Klassenerhalt gegeben hat. So war das Gefühl eigentlich vorm Spiel. Ne? Man hat ja nicht damit gerechnet, dass da noch irgendwas geht. Aber die Jungs haben das tatsächlich alles ganz gut wegverteidigt dahin.
Ja, Hannover, was glaubst du, warum ich schon vor Anpfiff blau war?
Damit du es nicht ertragen musst, ja.
Ja, genau. Ja. Im Nachhinein war das ein Fehler, aber naja, gut.
Die haben tatsächlich sogar Riese auf den Flügel gestellt, ne? So wie wir es die ganze Zeit schon gefordert haben. Plötzlich hat er Flügel gespielt.
Unglaublicherweise. Und der kann das sogar noch.
Und weißt du was? Die haben sogar Winkler auf den anderen Flügel gestellt. Vollkommen irre, ne?
Ja, und Cuisance nicht mehr auf die 6. Also so langsam wird es mir echt unheimlich.
Ja, ne? Und sie haben Eichhorn von Anfang an gebracht.
Ja, das muss echt ein Versehen gewesen sein. Ja, war nicht voll, irgendwie einer der verrückt. Anderen acht zentralen Mittelfeldspieler verfügbar?
Wahrscheinlich ist das so ein Ding von Leitl. Ne? Er braucht so ein bisschen Performance-Druck. Der hat absichtlich falsch aufgestellt, damit er jetzt, wo eben noch 90 Punkte zu verteilen waren, hatte er ja vor dem Spiel auch gesagt, sind noch 90 Punkte zu haben, die will er jetzt auch haben.
Ja, also wie ich mir heute auf Arbeit anhören durfte, weil wie gesagt, ich wohne im Hannoveraner Einzugsgebiet, da laufen naturgemäß auf Arbeit auch ein paar Hannoveraner rum. Die waren sich auch bewusst, dass bei einer Niederlage das für Leiter ganz schön eng geworden wäre.
Ja, genau. Pfiffen, die spatzen ja im Grunde genommen schon vom Dach. Die sozialen Medien waren ja voll mit eigentlich großen Leitl-Hatern. Man muss aber auch sagen, dass er ja zuletzt irgendwie durch die Entscheidung, die er so getroffen hat, hat er es selbst uns, ne? Wir sind ja eigentlich schon eher auf seiner Seite, aber hat das uns ja auch nicht so ganz leicht gemacht. Aber kaum hört der Mann auf uns, schon läuft's.
Ja, siehst du, also schön, dass du uns hörst, Stefan. Für weitere Tipps stehen wir immer gern zur Verfügung. Du musst nur ein, zwei, drei Bierchen rüberschieben lassen.
Genau. Und dann ist gut. Weiterer Tipp an ihn auch direkt jetzt an dieser Stelle. Wir haben natürlich auch gesehen, ne, dass wir hinten relativ gut positioniert standen, auch immer hart am Mann dran waren, dass wir wirklich dem Gegner auf den Socken standen. Das ist nach vorne, aber der einzige erkennbare Spielplan war ja eigentlich wirklich schnelles Abgreifen der Bälle hinten, umschalten und dann mit langen Bällen über die Flügel nach vorne kommen, ne? Ich will mal so sagen. Hat aber
funktioniert.
Hat funktioniert, war aber so eine richtig italienische Spielweise, möchte ich meinen. So ein italienischer Sieg ist dabei rausgekommen. Nicht schön, aber am Ende zählt halt einfach nur, dass du die drei Punkte da mitnimmst.
Also Entschuldigung, hast du die Flanke von Cuisance gesehen? Also wenn die nicht schön war, natürlich. Da weiß ich auch nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall, die zündenden Momente waren definitiv da. Du siehst halt dann auch, wenn die zu den Grundtugenden kommen, ne? Die du in der zweiten Liga, haben wir schon so oft gesagt, die du da brauchst. Du musst da beißen, kratzen, beißen, ne? Was habe ich gesagt? Kneifen, kratzen, beißen oder habe ich beißen, kratzen, beißen gesagt? Na, egal, ihr
wisst. Beißen, kratzen, beißen. Ja, aber wenn du vorne zum Beispiel so einen Kovnatski drin hat, der mit, ich weiß nicht, 18 oder 19 Ballkontakten in 70 Minuten, das ist eigentlich ziemlich erbärmlich, eine Vorlage und ein Tor rausholt, dann ist mir das scheißegal, wie schön die spielen.
Ja, definitiv. Ich will das auch nicht schmälern. So. Ich bin ja sowieso, also für mich muss ein Spiel nicht gut aussehen. Ich will, dass die gewinnen. Wie die das machen, ist mir vollkommen wurscht. Und deshalb, also italienische Spielweise, ne? Viele mokieren sich darüber. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dass ich diesen Catenaccio ja gar nicht so schlecht finde. Ich habe da ja auch meine diebische Freude dran. Ne? Wenn du dem Gegner wirklich alles abverlangst, manchmal vielleicht auch ein bisschen über die Regeln des Erlaubten rübergehst, aber gehört halt, finde ich, beim Profifußball auch dazu, machen die anderen Mannschaften gegen uns auch. Wenn du dann eben auch hinten raus, wenn du dann versuchst, irgendwie die Uhr mit auf deine Seite zu ziehen und dich natürlich auch mal, machen auch alle anderen, dich auch mal rüber, über eine Linie rüberkugeln lässt, um wieder im Feld zu sein, komme ich später nochmal zu, Hashtag Eichhorn. Weil man solche Sachen macht, gehört das einfach zum Spiel dazu, weil es abgezockt ist. Und in der zweiten Liga gewinnst du halt die Spiele nicht, weil du unglaublichen geilen, wie heißt das immer, Tiki-Taka-Fußball spielst, sondern du musst dem Gegner alles abverlangen, was er physisch in der Lage ist, mitzubringen. Da musst du über deine Grenze rübergehen und dann kannst du hinten raus gucken, wie viel besser du dann technisch oder strategisch noch bist als der Gegner. Und das sind dann diese Momente, wo du dann eben siehst, dass Cuisance plötzlich in der Lage ist, eine butterweiche Flanke zu schlagen. War das Schuler beim 3-0?
Jo.
Genau.
Dass der nochmal Tore vor uns schießt.
Ja. Oder auch dieser, kann mich da noch an so einen Übersteiger, ich meine, ich habe in dieser Szene dafür wirklich, hätte ihm den Hals für umdrehen können, ne? Sessa. Wieder tief der zweiten Halbzeit irgendwo bei einer Umschalt-Kontersituation anfängt, irgendwo auf der Mittellinie zwei Hannoveraner darüber auszutricksen, dass er da so ein FIFA-Playstation-Übersteiger macht. Da fragst du dich, was ist los mit dem Jungen so, ne? Aber das kannst du halt machen obendrauf. Wenn du alles andere schon aufs Feld gebracht hast, Kampfgeist, Wille, Einsatz, dann kannst du sowas noch zusätzlich machen. Und dann kannst du in Nuancen oder in Situationen zeigen, dass du die besseren Spieler auf deiner Seite hast. Und dann machst du die Tore.
Ja, wobei Cesar jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil ich habe ja nicht viel mitbekommen, aber dass der jetzt gegenüber allen anderen irgendwie ziemlich abgefallen ist, das schon noch.
Ja, aber ich war nur wegen dieser Szene, ne? Weil du hast du halt gesehen, dass der eigentlich Fußball spielen kann. Der weiß immer noch nicht, dass er vor allem in der zweiten Liga halt Fußball nicht spielen, sondern kämpfen muss, ne?
Ja, das war ja immer so mein Problem in den letzten Wochen, auch in der letzten Saison, dass die Jungs nicht in die Zweikämpfe gehen, dass sie einfach versuchen, ach, ich kann sowieso mehr mit dem Ball am Fuß als du und dann wird das schon irgendwie gut gehen.
Ja.
Das haben sie jetzt dieses Mal nicht so gemacht.
Nee.
Vor allem nicht hinten.
Genau. Die erste Halbzeit war ja schon, eigentlich hat man sich ja ehrlicherweise schon gefragt, so wann fällt das 1-0 für Hannover? Die haben ja doch ziemlich viele Chancen gehabt. Wir haben auch irgendwie Ernst, wir müssen mal über Ernst sprechen, wie geil der wieder gehalten hat. Der ganz schöne Dinger da rausgefischt. Ja. Gleich erst in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, einmal irgendwie links abgetaucht, dann rechts abgetaucht und die Dinger da irgendwie aus den Ecken rausgefischt. Ne? Der hat Bombe gehalten. Wir waren aber in der ersten Halbzeit teilweise ein bisschen glücklich, ne? Haben aber eben auch was... das hat, glaube ich, Pal Dardai immer gesagt, ne? Du musst den Erfolg dann halt auch zwingen. Du musst halt so viel kämpfen und ja, damit du das Glück auf deine Seite ziehst.
Ich erinnere mich da an eine Chance von Rehse, der dann auch das Lattenkreuz um so 1 bis 2 Zentimeter nur verfehlt hat.
Also das war auch ein Konter, ja.
Wir hätten, genau, bei Kontern waren wir die ganze Zeit, Hannover ist angelaufen,
ja,
waren spielerisch so gesehen die Besseren.
Ja.
Sind aber einfach nicht durchgekommen, beziehungsweise irgendwann stand dann Ernst.
Ja.
Und bei Kontern waren wir dann immer saugefährlich. Weil an der Situation hätte es dann auch schon 1-0 für uns stimmen können.
Ja, und der, vor allem der Ball ist ja über die linke Seite gekommen, ne, dann nach innen gezogen und hat dann mit dem rechten Innenrist versucht, auf die lange Ecke oben auf den Winkel zu zwirbeln. Und der ist ja, also er stand ja, war ja genau auf der anderen Seite, ne, also auf die Hannover-Kurve aus. Und von da, von wie wir standen, konnte man das ja richtig von hinten sehen, wie der Ball sich fast reingedreht hätte und dann ja wirklich um Haaresbreite nur oben am Pfosten vorbei ist. Ne. War eigentlich ein geiler Schuss.
Also, das war wirklich nur, also wirklich nur so 1-2 Zentimeter am Lattenkreuz vorbei.
Ja, absolut. Naja, jedenfalls haben wir trotzdem, finde ich, alles zusammen. Ich glaube, die Statistiken, du hattest die, glaube ich, auch in einer Gruppe gepostet, ne?
Ja, und habe dazu die Frage gestellt, warum haben wir eigentlich gewonnen?
Ja, weil eigentlich Hannover schon in allen Statistiken deutlich überlegen war. Ich meine, die haben ja am Ende auch 16-0 Ecken gehabt, ne?
19-0.
19, siehst du mal. Bei 16 habe ich aufgehört zu zählen. Unfassbar.
19-0 und die X-Goals natürlich höher, die X-Assists, die Torschüsse, Laufleistung, gespielte und angekommene Pässe, die Passquote war höher, mehr Flanken, mehr Dribblings, mehr Ballbesitz. Also die hatten 2/3 Ballbesitz, 66%.
Ja.
Das Einzige, was wir wirklich für uns entschieden hatten, war die Zweikampfquote.
Und das ist nämlich das Entscheidende, ja.
56% für uns. Und normalerweise, selbst bei Siegen, haben wir die schlechtere Zweikampfquote. Genau. Die haben wir eigentlich immer.
Genau.
Und dieses Mal haben sie es irgendwie kapiert. Vielleicht auch nur bis zum nächsten Spiel, wer weiß. Aber bei diesem Spiel haben sie es endlich mal kapiert. Zweikämpfe.
Ja, absolut. Genau. Also überhaupt das 1-0. Erinnerst du dich noch an das 1-0? Das Gefühl, das man in sich hatte, als es plötzlich 1-0 stand. Und ich habe es mir jetzt auch noch 1000-mal, und ich glaube, Hertha TV hat es auch noch mal so als hier, wie heißt das bei YouTube, als Reel gezeigt, wie Matte Winkler denn das Tor schießt, auf Knien Richtung Fankurve von uns rutscht und dass also wir alle komplett am Explodieren sind. Ne? Es war so richtig aus der innersten Mitte des Gefühls heraus, so ganz tief im Bauch heraus, wie alle nur so, ja, also man hat sich viel doller gefreut als sonst, wenn wir Tore schießen. Ich meine, gut, wir haben diese Saison auch nicht viele geschossen bis dahin, ne? Aber dieses krasse Gefühl, was da irgendwie war, das war also unfassbar. Es war, du hast es irgendwie auch gesagt, du hast das irgendwo noch geschrieben, war das bei Insta, dass du heute mehrere Orgasmen hattest?
Ich habe keine Ahnung, wo es, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich möchte nur noch mal sagen, ich habe nicht eins dieser Tore gesehen, weil ich mit keinem dieser Tore gerechnet habe.
Ja, es war der Wahnsinn.
Ja.
Es war der absolute Wahnsinn. Also so eine Freude habe ich echt lange nicht mehr gehabt bei einem Hertha-Tor, weil das wirklich, das kam, was heißt, es kam ja nicht aus dem Nichts, aber irgendwie so war man einfach irgendwie...
Ja, doch.
Ja.
Doch, im Prinzip schon.
Ja, ja. Es war unglaublich. Also dieses Tor werde ich mir auch echt noch ein paar Mal reinpfeifen, weil das wirklich, wirklich, da ist so ein richtiger... Und das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte. Da ist ja nicht nur bei uns Fans irgendwie so ein Knoten aufgegangen, sondern ja offenbar, also für dieses Spiel, ne? Man muss da ja bescheiden bleiben, aber ist da ein Knoten in der Mannschaft aufgegangen. Weil danach haben die viel selbstsicherer gespielt als vorher. Klar, Hannover hatte immer noch Chancen, aber wir hatten halt eben auch Chancen. Kann man jetzt natürlich sagen, klar, weil Hannover natürlich noch mehr anlaufen musste, mehr Platz hinten war. Aber die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind, plötzlich haben die Jungs nämlich an sich geglaubt. Und dann sind halt auch wirklich relativ folgerichtig das 2-0 und das 3-0 gefallen. Hannover war ja relativ ungefährlich dann eigentlich die ganze Zeit. Das war so ein richtiger Brustlöser. Und ich hoffe wirklich, dass die Jungs sich das behalten. Alleine wie nach dem 1-0, ne, was das für ein eröffnendes Moment war. Klar, wir haben alle irgendwie auf Matte Winkler unten an der Eckfahne geguckt, ne, wie er da völlig eskaliert und die Jungs ihn da fast erschlagen, ne, vor lauter Freude. Aber hinten, Seevolk ist von seiner Linksverteidigerposition komplett rüber, quer übers Feld rübergerannt, ist auf Leitl zu und ist ihm in die Arme gesprungen. Ne? Er hing im Arm von Leitl, so wie so ein kleines Kind. Und hat sich so, so geil gefreut. Das war irgendwie einfach schön. Das war wirklich schön. Und ich hoffe, die nehmen diesen Brustlöser mit.
Also, jetzt muss ich dir mal widersprechen. Was heißt hier bescheiden sein? Was heißt hier bescheiden sein? Aufstieg, DFB-Pokalsieg und nächstes Jahr gewinnen wir die Champions League. Ich weiß ja nicht, was du hast.
Ah, wir sehen Europa da oben am Himmel irgendwo. So ganz leicht.
Wir sehen Europa. Ach so. Oh, und wenn wir nach Aserbaidschan fliegen, ich bin der Erste, der mir Ticket kauft.
Nein, es war einfach, es war wirklich, wirklich geil. Also, ich weiß nicht, ob man das, wenn man das am Fernsehgerät gesehen hat abends, ne? Ob man das so nachempfinden kann, es fällt auch wirklich schwer, das zu beschreiben, aber dieser Moment der kompletten inneren und dann nach außen übertransferierenden Explosion von jedem in dieser Kurve, ich glaube, es waren irgendwie 7.500 Berliner da, es war völlig...
Offiziell, es waren mehr.
Ja, es sah auch mehr aus. Apropos, ne, die ganze Choreo auch von Hannover auf der anderen Seite, ne, was die da abgefackelt haben. Ich habe gedacht, das ist Silvester da drüben. Meine Güte,
also, war das. Ja, ich glaube, beim RBB haben sie so schön geschrieben, sie hätten ein Feuerwerk abgebrannt, das einer mittleren Kleinstadt zu Silvester gut zu Gesicht stehen würde.
Ja, aber ehrlich, also sowas habe ich also im Stadion noch nicht gesehen. Die komplette Kurve, und es ist ja nun kein kleines Stadion. Gut, 49.000 hört sich jetzt nicht so groß an, aber die Kiste ist ja relativ, sagen wir mal, weitläufig auch für so ein...
Och, wie oft spielen wir in irgendwelchen 25.000?
Gut, stimmt. Ja. Ich will es auch nicht schlechter reden, so, aber die komplette Kurve, ne, eine riesige Kurve haben die da ja auch, ne? In der ganzen Breite, auf den kompletten Stehplätzen, von links nach rechts, das hat ausgesehen, Ina sagte das irgendwie, das sieht aus, als ob man so ganz nah vorm Weihnachtsbaum steht und in diese 1000 kleinen LED-Lichter guckt. So sah das da aus. Und dann, als man, das war ja so in den Vereinsfarben von den Grün, Rot und statt Schwarz dann natürlich irgendwie dieses typische halt, dieses weiße Blitzlicht. Und als man sich denn da schon fast die Netzhaut abgelöst hatte, ging das erst richtig los. Dann haben die übers Stadiondach rüber denn da so richtig, ja, Fontänen und sonst irgendwas, also richtig Raketen hochgejagt. Das war, ey, sorry, ich fand's richtig geil. Ich mag das einfach. Büro ist richtig cool. Ich mag's gerne.
Hätten sie sich das mal aufgespart?
Ja, hast du recht.
Vielleicht der falsche Spieltag für sowas.
Hast du recht.
Nee.
Ja. So, also nochmal, ich hoffe, die Jungs nehmen sich das mit, weil das ist, glaube ich, wirklich genau der... Ich will nicht sagen strategisch ausgerichtete Fußball, weil ich glaube jetzt, vielleicht nochmal ein anderes Thema, ich glaube nicht, dass man mit so einer Art des Fußballspielens tendenziell was mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Ich glaube aber, dass du mit der Physis und dem Einsatz, den du da an den Tag gelegt hast, das muss im Grunde genommen der Standard für jedes Spiel sein. Weil die anderen Mannschaften diesen Standard für sich halt auch schon lange haben. Ne? Also gerade die Mannschaften, die schon länger in der zweiten Liga sind, die wissen, wie man da spielen muss. Das musst du halt in jedem Spiel an den Tag legen. Und das ist ja auch das, was wir die ganzen letzten Wochen schon immer gefordert haben. Ey, am Ende, wenn die Mannschaft sich aufopfert, wenn du siehst, die fighten richtig und die laufen und die grätschen und die beißen, so heißt es, so wie Leistner da kurz vorm Ende, wo er den Hannoveraner da vorm 16er abgegrätscht hat, wo ich echt dachte, der steht nie wieder auf. Ne? Also auch beeindruckend übrigens, dass der dafür nur gelb gekriegt hat. Ne? Weil im Stadion dachte ich, es wäre ein Pressschlag gewesen, aber der hat den ja einfach nur umgesenzt.
Jeder kriegt das, was er verdient hat.
Ja, irre. Aber so musst du halt eben auftreten und dann kannst du da oben drauf, kannst du dann noch deine technische Versiertheit, das kannst du dann oben drauf noch packen. Und wenn du das mit einem vernünftigen Matchplan kombinierst, dann kannst du die anderen Mannschaften schlagen. Hannover ist halt auch sehr freundlich gewesen, weil die natürlich ihrerseits breite Brust, ne, Tabellenführer, versucht haben, das Spiel zu machen und uns natürlich dann auch so ein paar Räume eben für diese berühmten Kontersituationen gegeben haben, ne? Aber wie sieht denn das aus mit Paderborn nächstes Wochenende? Stellen die sich nicht tendenziell eher ein bisschen passiver, defensiver hinten rein? Müssen wir da vielleicht wieder mehr das Spiel machen? Und dazu passt dann natürlich der Matchplan nicht, wenn wir versuchen, über die schnellen Leute über die Außen zu kommen. Ne? Mal sehen.
Ja, aber grundsätzlich ist das schon die richtige Richtung. Und
ja, ja.
Da sind schon ganz andere Mannschaften mit so einer Spielweise aufgestiegen. Weil wenn du hinten sicher stehst, wir haben das denkt man immer nicht, wir haben immer noch die zweitbeste Defensive der Liga.
Ja.
Und dann die meisten Zweikämpfe gewinnt oder mehr Zweikämpfe gewinnt als der Gegner.
Ja.
Und aus einem Drittel deiner Chancen Tore machst.
Ja.
Dann steigst du auch auf.
Ja, ja, klar, wenn du das mathematisch so rechnest, dass du halt eben aus
so einem einfach Drittel, ist es. Ja, man muss dazu allerdings auch sagen, wir haben nicht nur die zweitbeste Defensive der Liga, wir haben auch die zweitschlechteste Offensive der Liga.
Ja, und wenn die eben aus einem Drittel ihrer Chancen Tore machen soll, dann ist das natürlich eine große Einschränkung mathematischer Natur, die denn so gesehen auch aufgehen würde, wenn man es so avisiert. Aber bisher haben wir halt tendenziell ja eher null Tore geschossen. Und da weiß ich halt irgendwie dann nicht, ob das schlussendlich denn daraus entstanden ist, dass wir wenig Einsatz, wenig Biss gezeigt haben oder weil einfach der Matchplan vorne irgendwie wirklich arg limitiert ist. Das weiß ich nicht. Das muss man halt jetzt mal gucken.
Nee. Kopfsache.
Ja.
Das hat Leitl auch richtig erkannt. Also Leitl sagte, ja, es ist eigentlich egal, ob Rehse jetzt vorne spielt oder links oder welche Formation oder was auch immer. Es geht ums Auftreten. Letzten Endes ein bisschen zu einfach, weil man hat ja gesehen, die Formation hat ordentlich was gebracht.
Ja.
Leitl hat getan, was er konnte. Er hat dieses Mal die richtigen Lehren rausgezogen. Er hat die richtige Formation aufgestellt. Er hat die richtigen Spieler für diese Formation aufgestellt. Er hat Eichhorn vertraut, also mal einen jungen Spieler. Er hat nicht Rehse ganz alleine wieder vorne hängen lassen, sondern er hat gesehen, okay, der braucht einfach 30 Kilometer freien Feldwegen, hat ihn nach links gestellt. Es funktioniert. So, ein bisschen schade ist, dass er anstatt Gröning Kovnatski genommen hat, kann ich aber auch noch verstehen, weil Kovnatski ist eher der mobile Stürmer-Typ, der immer unterwegs ist. Vielleicht brauchst du so einen als vorne. Naja, ich würde trotzdem lieber Gröning haben.
Ja.
Aber ist okay.
Gröning hat auch vor dem 3-0 den Einwurf gemacht. Ne? Er kann ja mindestens genauso weit werfen wie Fabi Rehse. Das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, das ist ja auch einfach mal eine Kante und der macht einfach vorne die Bälle fest. Ja. Das ist einfach mal ein richtiger Zielspieler.
Ja, ja.
Kovnatski ist das ja auch, aber nicht ganz so sehr wie Gröning, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
So, aber halt bei den Jungs ist durch diese erste Hälfte, wir haben das verteidigt. Ernst steht hinten drin, der ist sicher. Wir waren kurz vorm Tor. Und dann haben sie auch noch das 1-0 geschossen. Klar nach der Hälfte, aber sie haben dann das 1-0. Da ist der Knoten hier Platz. Das war eine reine Kopfsache.
Ja, also hoffentlich ist es so. Hoffentlich ist es so, wie du es sagst. Ich bin da noch so ein bisschen mal abwarten. Aber Logo, ich freue mich natürlich.
Ja, aber wenn sie jetzt gegen Paderborn verlieren, dann ist es auch wieder eine Kopfsache. Es liegt nicht daran, dass sie es nicht können. Es liegt nicht daran, dass der Matchplan schlecht ist oder der falsche ist. Es liegt vor allem am Kopf.
Ja. Also im Grunde genommen liegt der, ja, ich will nicht sagen, dass der Ball auf dem Elfmeterpunkt jetzt liegt, aber wir spielen ja jetzt eben zu Hause gegen Paderborn, dann in Nürnberg und anschließend wieder zu Hause gegen Münster. Das sind jetzt nicht so die unfassbaren Übermannschaften, ne? Danach ist, glaube ich, erstmal wieder Länderspielpause, also wo man wieder vielleicht ein bisschen trainieren kann. Heißt aber, es sind jetzt schon drei Spiele, wo man jetzt das, was man jetzt erreicht hat, nicht gleich wieder mit dem Arsch einreißen sollte, sondern versuchen sollte, diese Intensität weiter an den Tag zu legen. Weil dann glaube ich auch, dass du dann vielleicht nicht gegen Paderborn, aber zumindest dann gegen Nürnberg und Münster, denn vielleicht schon 4 bzw. eher 6 Punkte einsacken kannst. Glaube ich auch. Jetzt ist natürlich das Problem, dass unsere Hertha ja immer so antizyklisch ist. Heißt, wir haben jetzt nicht mit dem Sieg in Hannover gerechnet, gehen jetzt aber, so wie du ja auch so ein bisschen in die Richtung gehst, ja, Paderborn kann man schon machen, ne? Da habe ich halt einfach so ein bisschen Angst. Das ist einfach so eine Wiederholungszahl, die da irgendwie immer wieder auftaucht. Hertha macht eigentlich immer das, womit du gerade nicht rechnest.
Ja, doch. Also mit so, dass sie nicht die besten halben Bilanz haben, damit rechne ich schon. Mhm. Obwohl, ich habe auch mit einer deutlichen Niederlage in Hannover gerechnet.
Ich muss übrigens nochmal sagen, ich fand es geil, dass Schuler ein Tor geschossen hat. Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Nicht nur, weil er jetzt wahnsinnig lange verletzt war, sondern weil ich den persönlich sehr gerne mag. Ich glaube auch, dass der eigentlich ein sehr guter Stürmer ist, was er bei uns bisher ja noch nicht so wirklich zeigen konnte. Er kriegt aber für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel Hate ab in der Hertha-Bubble.
Ja, nee, er konnte ja bis jetzt noch nicht so wirklich zeigen, was er kann.
Aber da würde ich mir schon irgendwie einfach mal erhoffen, dass man dem ein bisschen mehr Zeit einräumt. Weil der kam natürlich auch echt in einer sehr schwierigen Situation bei uns und hat dann halt nicht sofort geknipst und vor allem nicht Tabakovic vergessen gemacht. Aber das ist schon eigentlich, also man sieht schon, was er kann. Weil beim 3-0 die Direktabnahme nach der Zuckerflanke von Cuisance, den musst du auch erstmal so kriegen, ne, den Ball. Das ist schon ganz geil. Also der weiß schon, wo das Tor steht.
Er kann offensichtlich Fußball spielen. Was ihm öfter schon mal abgesprochen wurde, er kann es offensichtlich. Bei Cesar bin ich mir da mittlerweile nicht mehr so sicher. Aber Schuler war jetzt auch verletzt, ne? Kam jetzt gerade wieder.
Ja.
Hat einfach Bock. Und warum nicht? Wenn er trifft, ist doch super. Dann haben wir sogar drei gute Stürmer.
Ja, auf jeden Fall. Wäre geil. Also ich würde mich persönlich für ihn sehr freuen, weil wie gesagt, ich mag den gern. Ich mag ihn als Stürmer. Ich mag ihn. Ist ja immer von außen betrachtet, sage ich ja immer, kennst die Leute ja nicht, kannst ja nicht hinter den Kopf oder in den Kopf reingucken, aber ich glaube, der ist ein relativ vernünftiger Kerl und mir ist ja auch irgendwie sympathisch.
Ja, doch, wollte ich gerade sagen, ist eigentlich ziemlich sympathisch auch.
Ja. Naja, aber gib mal einen Tipp ab, was glaubst du aus den nächsten drei Spielen, wie viele Punkte?
Wer waren nochmal die Gegner?
Paderborn, Nürnberg und Münster.
Münster, 7.
Okay, ich sag 6.
Oh, Niederlage gegen Münster.
ich weiß nicht, ich habe irgendwie im Mittelstrahl des Morgenurins habe ich heute irgendwie 6 Punkte gelesen.
Ich sag 7, ich sag gegen Münster heute werden unentschieden.
Na gut. Da sind wir trotzdem ja eigentlich, nachdem wie es bisher gelaufen ist, ja noch relativ optimistisch, oder?
Och, das wäre super. Also nehme ich.
Ja. Direkt. 6 oder 7 Punkte würde ich auch sagen, kann man nehmen. Glaube auch, ich weiß jetzt nicht, die Teams, die oben sind, gehen die jetzt noch in der nächsten Zeit haben, aber die zweite Liga ist ja schon so ein bisschen dafür bekannt, dass ja jeder jeden schlagen kann. Das heißt, es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die oben stehen jetzt die nächsten 3 Spiele mit 9 Punkten abschließen. Das heißt, 6 oder 7 also Punkte wäre schon gar nicht schlecht, um da oben ranzukommen.
Ich sag mal so, würde ich meinen Lebensunterhalt mit Sportwetten verdienen, dann würde ich jetzt nicht auf Nürnberg setzen.
Ja, gut. War auch nicht so dein Wochenende bei, wie heißt das, nicht Kickbase, sondern Kicktipp, ne?
Ich hab's einfach nur vergessen.
So deshalb hast du so wenig Punkte gemacht. Ich dachte, du hast so, egal.
Ne, ich hab die drei Samstagsspiele vergessen.
Ja. Zum Fußball.
Die Mittagsspiele.
Okay. Zum Fußballabschluss nochmal, du guckst ja glaube ich auch manchmal Ostsport TV, oder?
Mhm.
Ich habe heute in der Mittagspause den Spielbericht mir angeguckt von Halle gegen, wie heißt es, Chemie Leipzig. Hast du das gesehen?
Oh Gott, ja. Oh.
Das ist aber auch so eine Aufsummierung von Irrsinnigkeiten gewesen. Also nicht nur die Chancen, die da ausgelassen wurden, sondern dann auch eine, also wirklich beeindruckende Schiedsrichterleistung. Und wie gesagt, ich bin dafür keine der beiden Mannschaften. Ne? Aber wenn ein Schiedsrichter in der 96. Minute gelb-rot für einen Spieler mit der Rückennummer 13 gibt, der dann aber sagt, wie gelb-rot? Ich hatte, das wäre jetzt meine erste gelbe Karte. Und dem Schiedsrichter dann eigentlich auffallen müsste, dass auf seiner dusseligen Notizkarte die Rücknummer 23 für die erste gelbe Karte steht, dann erwarte ich schon, dass der Schiedsrichter den Arsch in der Hose hat, um zu sagen, ey, sorry, ja, ich nehme die wieder zurück, die zweite gelbe, die zur gelb-roten führt, ne? Das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, dass man dann anfängt, da über den Zaun zu klettern und dann die Spieler da irgendwie in die Katakomben zu jagen. Was sind das für Kaputte da?
Das ist Halle, was erwartest du?
Alter Falter, also der
Osten. Die Hallenser sind nicht. Ach, naja.
Der Osten hat sich wieder von seiner ganz besonderen, charmbedeckten Seite gezeigt, möchte ich meinen.
Ja.
Ja. Also, wer da Ostsport TV, Guck-Empfehlung für heute Abend. Das ist ein beeindruckender Spielzusammenfassung. Wir kommen zum letzten Segment, David, weil ich muss jetzt nämlich gleich wieder los und du musst schlafen, glaube ich, ne?
Ich muss erstmal was essen.
Na so, gut, und dann schlafen. Ich habe heute eine, ups, gerade eine SMS gekriegt, eine WhatsApp. Ich habe eine ganz, ganz besondere, Alter, sagen wir so. Ich bin bei meiner Internetrecherche, ich nenne es jetzt mal so, ne?
Ach du Scheiße.
Bin ich wieder über ein besonderes Schmankerl gestolpert. Und zwar, hast du schon mal was von der Verschwörungstheorie um Barcodes gehört?
Ganz dunkel war da was. Mhm.
So, ich hole hier mal, hier liegt so eine Chipstüte. Weiß nicht, ob du gerade auch irgendwas hast. Auf jeden Fall ist ja auf jeder Ware, die in eigentlich weltweit verkauft wird, sind ja so Barcodes hinten drauf. Na klar, damit man die halt logistischerweise dann scannen kann, um Warenbestände, bla bla bla. Ne? Brauchen wir nicht drüber zu sprechen, warum Barcodes da hinten drauf sind. So, da gibt es eine beeindruckende Verschwörungstheorie, die ich dir nicht und euch da draußen nicht vorenthalten möchte. Und zwar gibt es eine nicht unerhebliche Menge von Menschen, die der Meinung sind, dass diese senkrechten Striche da hinten drauf wirken wie Antennen. Die Striche, die da hinten drauf sind. Weißt du, das sind ja immer, unten steht da immer so eine Nummer und dazwischen sind, oder oben drüber sind dann ja einfach so schwarze Striche, ne, auf weißem Grund.
Ja, aber was?
Ja. So, und diese Antennen, die haben also Folgendes, die haben eine Resonanz und die überträgt sich wiederum auf unser biologisches System und das kann man dann in der Aura des Körpers nachweisen.
Was?
Ja, soweit so irre, aber es wird noch besser. Hast du eine ungefähre Vorstellung, was die Aura ist?
Ja.
Ja, also ob es die Aura gibt oder nicht, da scheiden sich ja auch die Geister. Die einen sagen so, die anderen so. Aber sei es drum, nehmen wir mal an, das gibt es so, wie es in den stark esoterischen Kreisen vermutet wird. Dann liegt es natürlich in der Sache an sich, dass man dann natürlich dieses biodynamische Feld nachweisen kann, indem man sich den geeigneten Helfer an die Seite nimmt. Und das wäre dann natürlich die Wünschelrute. Gibt es ja in jedem Baumarkt. Dann stellst du dich, jetzt kommst du mich, dann stellst du dich testweise vor einen Menschen mit deinen Wünschelruten. So in 5-6 Metern Entfernung. Dann gehst du auf diesen Menschen zu und irgendwo so bei 4 Meter Entfernung schwingen dann die Wünschel, wie heißt es ja, die Wünschelhalme oder was? Also du weißt ja, diese Triangel da, biegen sich dann nach innen. Und dann beginnt offenbar die Aura des Menschen. Dass du jetzt nachweisen kannst, dass der Barcode auf einem, sagen wir, Lebensmittel deiner Wahl oder auf einer Lebensmittelverpackung deiner Wahl das biodynamische Feld deiner Aura stört, ist also folgender. Du stellst also der Testperson, was weiß ich, deinem Kumpel, deiner Freundin, deiner Ehefrau, wem auch immer, die hält eine PET-Flasche vor sich mit diesem Barcode nach vorne. Dann machst du diese ganze Versuchsanordnung nochmal. Du gehst also wieder mit deinen Wünschelruten von 6 auf 5 Meter und 5 auf 4 Meter. Und dann wirst du feststellen, bei 4 Metern pendelt die Wünschelrute gar nicht ein, sondern du gehst weiter auf die Zielperson zu und erst so bei 2 Metern pendelt das Ding ein. Das ist also der ultimative Beweis dafür, dass das Wasser mit dem Barcode belastet wird.
Was?
Ja. Also als ich das gelesen habe, war ich schon wirklich, du weißt, wie ich dann bin. Es ist so eine Mischung aus, ich muss wirklich tierisch lachen und ich denke, das gibt's gar nicht und muss dann einfach weiter forschen. Jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass man glücklicherweise eine Wunderwaffe dagegen kaufen kann. Die kostet 1200 Euro. Ich sag dir erstmal, wie sich das Gerät nennt und dann erkläre ich dir, was es ist, ja?
Was?
Mhm. Die Wunderwaffe heißt der Hildegard Orgon Akkumulator. Keine Ahnung, wie das konnte ich leider nicht rausfinden, wie das Ding zu seinem Namen gekommen ist. Vielleicht gab es irgendeine Hildegard, irgendeine ESO-Tante. Die, wie die
das auch Geräusch war gerade mein Mikrofon, was sie in die Ecke gepfeffert hat.
So, das Ding kostet 1200 Euro. Kannst du im Internet tatsächlich kaufen. Und jetzt kommt, das Ding sieht so aus, wie das war eine Zeit lang mal so ein bisschen, als die Leute noch nicht so wirklich Tablets hatten. Ne? Da hat man ja den Laptop irgendwie dann gerne auf der Couch auf dem Schoß gehabt. Und weil das vielleicht ein bisschen ungemütlich wird oder unten durch die Lüftung auch so irgendwie da so ein bisschen heiß wird und so weiter, gab es doch dann diese Tablets, die unten so Reiskissen drunter hatten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube ja.
Genau, das nennt sich heute der Hildegard Orgon Akkumulator. Und das ist eine absolute Wunderwaffe. Das heißt, wenn du also in Zukunft, David, wenn du in Zukunft einkaufen gehst, dann werden vermutlich 100% deiner Lebensmittel, also soweit sie irgendwie eingepackt sind, werden sie ihren Barcode, so einen Strichcode mit sich führen. Und damit du die Ware, die du eingekauft hast, dann energetisch wieder aufwerten kannst, brauchst du auf jeden Fall diesen Akkumulator und dann legst du nacheinander, was weiß ich, deinen eingepackten Brokkoli, deine PET-Flaschen, deinen Snickers, legst du nacheinander auf diesen Akkumulator. Das dauert dann immer so zwischen einer Stunde und zwei, bis sich da offenbar die Energien wieder, weiß ich nicht, einpendeln. Und danach solltest du es erst essen, weil alles andere ist quasi dauerhaft schon auch lebensgefährlich, ne?
Was?
Ja. Und wie das halt immer so ist, ne? Und jetzt kommt der ultimative Beweis, weshalb da was dran sein muss.
Moment,
ja, wir sind noch nicht fertig, das wird immer wieder. Ja. So, pass auf. Du kennst bestimmt auch von früher noch diesen wirklich fürchterlich altbackenen und fürchterlich ekelhaft schmeckenden Rotbäckchensaft, richtig?
Ja, den gibt es immer noch.
Ja, den gibt es immer noch. Und die Firma, die den herstellt, ne, die hat darauf reagiert. Und der Barcode bei denen, ne, der hat oben, hat er quer zu diesen einzelnen schwarzen Linien, hat er nochmal quer eine weitere zusätzliche schwarze Linie von links nach rechts, um quasi den Barcode unschädlich zu machen, energetisch unschädlich. Ich finde das ziemlich geil, dass sie also auf die Kundenwünsche reagiert haben. Heißt aber auch, dass nur durchgeknallte Verrückte Rotbäckchensaft trinken, oder nicht?
Naja, Rotbäckchen ist anthroposophisch, also ja.
Oh. Ja, wollte ich dir ja unbedingt erzählen, ist geil, oder?
Das ist, also
Wenn du diese Verschwörung, das ist das Letzte, was ich darüber noch sagen will, wenn du diese Verschwörungstheorie in die USA weiterverfolgst, weil da, ich weiß nicht, ob es daher kam, aber da ist es auf jeden Fall noch ein bisschen weitergegangen. Diese Barcodes sind ja so, damit der Scanner die überhaupt lesen kann, ne? Haben die ja quasi ein Start- und ein Endzeichen. Das sind dann, diese Striche sind ganz links und ganz rechts, sind die ein bisschen länger als die anderen, unter denen ja den Zahlen stehen. Ne? Das heißt, du hast links und rechts einen Doppelstreifen jeweils und in der Mitte, um mehrere Kombinationen überhaupt möglich zu machen in deinem Warenbestand, haben die ja nochmal so einen Trennstreifen. Das sind also zusammen sechs Streifen. Und da sind jetzt ganz viele Evangelikale der Meinung,
oh Gott.
Ja, du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
Oh Gott.
Ja, 666, ne? Die Zahl des Antichristen. Wegen der jeweils 2x3 Streifen. Das ist unfassbar. David, diese Leute dürfen alle wählen. Die leben da draußen unter uns. Und wir machen uns Sorgen um Fußballfans aus Ostdeutschland. Ich glaube, wir haben die Wahnverrückten noch gar nicht. Also unglaublich.
Weißt du, ich bin eigentlich ein Freund des Klimawandels. Weil dann stirbt die Menschheit endlich aus. Das sind wir einfach weg. Das wäre so wunderbar.
Ja, du hast absolut recht. Das ist auch der Grund, warum ich gerne solche Sachen, wenn ich sowas irgendwie in Podcast-Form finde, dann höre ich sowas gerne zum Einschlafen. Weil es gibt mir eine unfassbare Sicherheit. Weil bei diesem Irrsinn da draußen zu wissen, dass die Apokalypse so oder so, entweder für jeden Einzelnen natürlich durch das eigene Ableben oder eben durch das, sagen wir, das gemeinsame Ableben aufgrund eines, was weiß ich, Asteroideneinschlags oder was auch immer, das gibt mir so eine richtig schöne Sicherheit, dass irgendwann sowieso Ende im Gelände ist und dann kann ich wunderbar zu einschlafen. Muss ich mir um die Verrückten da draußen keine Sorgen mehr machen. In diesem Sinne,
finde ich, dass wir die Apokalypse absolut definitiv verdient haben.
Ja, definitiv. Also glaube ich auch. Bin ich komplett auf deiner Seite. Bevor Hertha am nächsten Wochenende in Paderborn seine eigene Apokalypse, möglicherweise, hoffentlich nicht.
Aber, nein, zu Hause. Zu Hause.
Stimmt, zu Hause in Paderborn. Bist du da?
Zu Hause gegen Paderborn. Ja, ich habe jetzt spontan beschlossen, ja, ich fahre hin.
Sehr gut. Ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir gemeinsam, wenn es da wieder heißt, hallo alle da draußen. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr in Zukunft euren Blumenkohl auspackt, bevor ihr ihn verzehren wollt. Das ist in jedem Fall immer die bessere Variante, Strich gut hin oder her. Kommt gut durch die Woche, grüßt mir die Außerirdischen und ha-ho-he.
Wie soll ich das jetzt noch retten?
Wir singen einfach. Er hält den Bundesliga-Aufstieg in seiner Hand. Er hält die Umschaltmomente in seiner Hand. Er hält dies Gegenpressing in seiner
also,
Hand. Er
hält Einsatz, wir sind Samstagabend durch Hannover gelaufen Hand. Und haben... Halt, sag mal, bist du ruhig? Wir sind Samstagabend durch Hannover gelaufen und haben ganz laut Wir sind die Aufstiegskolonne gesungen. Also... Kleine persönliche Anmerkung, wie einige mitbekommen haben, wie spanne ich jetzt den Bogen, bin ich ja wieder Single und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die vielen lieben Nachrichten und bei den vielen Menschen bedanken, die mir dann Kraft zugesprochen haben. Ich kann euch beruhigen, mir geht's sehr gut, auch mit der Entscheidung und lach nicht.
Das kann ich von hier bestätigen.
Lach doch einfach nicht. Genau, also mir geht's sehr gut. Das war genau das Richtige. Und ich bin jetzt tatsächlich die Zeit, die ich hier auf meinem Sofa gewartet habe, dass dieser Podcast oder diese Podcast-Aufnahme endlich losgeht, war ich schon wieder damit beschäftigt, mir irgendwelche vielleicht Fußballspiele kreuz und quer durch Europa rauszusuchen, zu denen ich fahren möchte. Weil ich ja wieder Zeit habe. Ja?
Ja.
Sehr schön. Macht euch keine Sorgen. Danke nochmal an alle. Und wir sehen uns dann Samstag und hoffentlich auch in Nürnberg, weil von meinen Jungs will irgendwie keiner nach Nürnberg. Haben mich alle alleine gelassen.
Stadion ist
also irgendwer muss kommen. Irgendwer muss kommen und mich trösten. Aber Miro Klose.
David hält die Liebe in seiner Hand. David hält die Liebe in seiner Hand.
Nee, ich bin doch angezogen. Also, Freunde, hau he und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So, ja. Perfekt irre, oder?
Ja, um Gottes Willen.
Die fangen uns irgendwann weg. Ich glaube, die fangen uns hier irgendwann weg.
Ach, ja, sollen sie. Kann drin auch nicht schlimmer sein als draußen.